Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Nehmt bitte wieder Platz, liebe Gemeinde. Wie wertvoll Freiheit ist, das merkt man erst dann, wenn man sie nicht mehr hat. Wir erleben das seit 19 Monaten hautnah, auch wenn wir nicht im Gefängnis sitzen. Aber die Maßnahmen gegen das Coronavirus haben doch unsere Freiheit ziemlich stark eingeschränkt. Lockdowns, Masken, Abstandsregeln, Einschränkungen von Treffen und Besuchen, geschlossene Grenzen. Darf ein Staat die Freiheit seiner Bürger dermaßen einschneiden, beschneiden? Das sind letztendlich immer Abwägungsfragen. Es gibt hier selten ein klares Ja oder ein klares Nein. Und deshalb ist auch immer wieder die Frage zu stellen, sind solche Einschränkungen auch verhältnismäßig? Die Freiheitsrechte sind ja schließlich Grundrechte eines jeden Menschen. Und in unserem Grundgesetz, in den ersten Artikeln, sind sie quasi in Stein hineingemeißelt. Und diese Grundrechte, so sagen es die Juristen, die sind da zum Schutz des Einzelnen und sind Abwehrrechte gegen einen übergriffigen Staat. Kennt ihr Novak Djokovic? Er ist der Erstplatzierte in der Tennis-Weltrangliste. Djokovic möchte seinen Impfstatus nicht offenlegen, nicht preisgeben und er beruft sich dabei auf den Schutz seiner Persönlichkeitsrechte, seiner Gesundheitsdaten. Und das kann ihm nun die Teilnahme bei den Australian Open kosten im Januar, eines der vier großen Tennisturniere, weil der Staat Australien nur doppelt Geimpfte mit Nachweis einreisen lässt. Djokovic sagt, die Leute würden heute zu weit gehen, was die Beschneidung der Freiheitsrechte betreffe. Gehen wir zum Fußball. Joshua Kimmich letzte Woche wird öffentlich ins Verhör genommen, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Die Regierung sagt, es gibt keine Impfpflicht, ja. Aber haben die Menschen wirklich eine freie Entscheidungsmöglichkeit? Werden sie nicht abgestempelt, wenn sie nicht tun, was die meisten empfehlen? Werden sie nicht benachteiligt als Ungeimpfte an vielen Orten durch die 2G-Regel? Wird ihnen nicht gegebenenfalls sogar die Lohnfortzahlung gestrichen, wenn sie in Quarantäne müssen? Und spaltet dieser Joshua Kimmich durch Impfverweigerung etwa den FC Bayern München, wie ihm vorgeworfen wird? Oder spalten Politik und Medien unser Volk und die Menschen, indem wir fein säuberlich einteilen in Geimpfte und Ungeimpfte und die zwei Gruppen entsprechend behandeln oder auch bedrängen? Ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen von euch im Moment geht in dieser Pandemie. Vielleicht hat mancher in den letzten Wochen und Monaten einmal angefangen, mit Reinhard May zu träumen. Über den Wolken, da muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Einfach mal wegfliegen. Einfach alles hinter sich lassen. Endlich frei von Corona und den Einschränkungen, frei von allen Ängsten, Sorgen, von den Belastungen, frei von allen Terminen, vom Leistungsdruck und frei von den Lasten der ganzen Welt. Frei auch von meiner Schuld, von Krankheit und frei von Tod. Ich glaube, ihr Lieben, in jedem einzelnen Menschen schlummert tief innen drin diese Sehnsucht und dieser Drang nach Freiheit. Und dennoch, es gibt keine grenzenlose Freiheit. Grenzenlose Freiheit ist auf dieser Welt nur eine Utopie. Es gibt keine Freiheit ohne Schutzraum. Ohne schützende Begrenzung dieser Freiheit. Es gibt keine Freiheit ohne Bindung. Und ein Mensch, der versucht, seine Freiheit hemmungslos auszuleben, der keine Grenzen anerkennen will für seine Freiheit, der schadet anderen und sich selbst. Und über dem Ganzen handelt er auch ziemlich lieblos. Wir verstehen nun also, es gibt keine Freiheit ohne Bindung. Aber an wen kann ich mich vertrauensvoll binden, um Freiheit zu gewinnen? Hören wir, Den vorgeschlagenen Bibelabschnitt zu diesem Reformationstag hören wir Gottes Wort aus dem Galaterbrief, Kapitel 5. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, in drei Abschnitten wollen wir dieses Gottes Wort nun miteinander bedenken. Erstens, mit Christus in die Freiheit. Zweitens, mit den Werken des Gesetzes Christus verlieren. Und drittens, Glaube an Christus entfaltet sich in der Liebe. Zum ersten Punkt, mit Christus in die Freiheit. Paulus beginnt also mit einem großen Fanfarenstoß. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Also echte Freiheit ist nur in Christus zu finden. Allein Christus macht uns Menschen frei von allen falschen Bindungen, von allen versklavenden Mächten und stellt uns Menschen in den göttlichen Schutzraum hinein. Christus stellt uns unter seine Gnade und in seine Liebe hinein. Und er zerbricht alle unterdrückenden, alle angstmachenden Joche, die auf Menschen liegen. Christus hilft den Menschen, dass sie Erfüllung finden können in ihrem Leben, ja, dass sie sogar das Ziel und den Sinn ihres Lebens erreichen können. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Wir müssen uns jetzt kurz die Situation damals anschauen, in die hinein der Paulus das geschrieben hat. Die Gemeinden in Galatien, die sind ja noch recht junge Gemeinden. Das sind also Menschen, die erst vor kurzem zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und die werden nun aufgefordert, fest in diesem Evangelium, in dieser Befreiung stehen zu bleiben und ja nicht wieder hineinzurutschen in irgendeine Gesetzesfrömmigkeit. Denn was war damals geschehen? Es sind Juden aus Jerusalem hinaufgezogen in die Gemeinden nach Galatien und haben angefangen, den Christen aufzuerlegen, sie müssten sich bitteschön auch noch beschneiden lassen. Sie wollten also die Beschneidung bei den Christen, bei den jungen Christenmenschen einführen, als Zeichen für die Gesetzesfrömmigkeit, dass sie auch unter dem Gesetz stehen. Ihr Lieben, an dieser Stelle steht das ganze heilige Evangelium von Jesus Christus auf der Kippe. Hier geht es um alles und deswegen müssen wir uns heute Morgen auch die Mühe machen, das feinsäuberlich auseinanderzubringen. Und weil das so wichtig ist, hat der Apostel Paulus zuvor in vier langen Kapiteln den Galatern deutlich gemacht, um was es geht. Vier lange Kapitel als Anlauf, um dann zu diesem fundamentalen Kontrapunkt zu kommen, zur Freiheit hat uns Christus befreit, der erste Vers des fünften Kapitels. Und wenn Christus uns befreit hat, ihr Lieben, dann müssen wir natürlich auch fragen, ja, von was hat er uns eigentlich befreit? Und wie hat er uns befreit? Er hat uns befreit von Sünde, von Tod, von Gericht und von ewigem Verlorensein. Römer 3, da heißt es, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das kennen wir alle, das ist uns evangelischen Christen in Fleisch und Blut übergegangen. An diesen Bibelstellen, da hatte der Reformator Martin Luther ja seinen Durchbruch bekommen. Und genau diese Front, die gilt es nun auseinanderzufriemeln. Wir müssen hier klar unterscheiden. Denn auf der einen Seite, da steht eben die Gesetzesfrömmigkeit. Und auf der anderen Seite, da steht die Gerechtigkeit aus Glauben. Und dass wir das richtig verstehen, das ist keine Erfindung von Martin Luther gewesen. Das hat er erkannt an dem Apostel Paulus in seinen Schriften. Aber auch Paulus war nicht der Erfinder von dieser Gerechtigkeit aus Glauben, denn was Paulus hier uns schreibt, das geht ganz weit zurück ins Alte Testament hinein, bis hinein zu Abraham. Und der Apostel Paulus, weil er ja wusste, dass die Gegner dieser jungen Christengemeinden Juden waren, nimmt er genau diese alttestamentliche Argumentationslinie auf, weil er die Hoffnung hatte, ja, wenn ich den Juden mit dem Alten Testament komme, dem Volk Israel, mit dem ersten Testament Gottes komme, das müssen sie doch verstehen, dann müssen sie ihren Irrtum doch begreifen. Was hatte es mit Abraham auf sich? Abraham hatte zwei Söhne. Den einen Sohn von der Sklavin Hagar geboren, der andere Sohn von seiner rechtmäßigen Ehefrau Sarah. Der Sohn Hagars hieß Ismael und dieser wurde von Abraham gezeugt aus menschlichen Überlegungen heraus. Und deshalb schreibt Paulus im Galaterbrief auch, dass dieser Ismael nach dem Fleisch gezeugt worden ist. Da war also menschliches Wollen, menschlicher Verstand am Werke. Der Isaak hingegen, so sagt es Paulus, ist in der Kraft der Verheißung Gottes geboren. Also wir müssen das auseinanderhalten. Das sind zwei heilsgeschichtliche Linien, die uns hier begegnen. In Hagar und in Sarah und ihren beiden Söhnen sind das zwei unterschiedliche Linien. Die Hagar, sie steht für die Gottesordnung, die dann später am Berg Sinai gegeben wurde. Und diese Ordnung Gottes ist die Ordnung des Gesetzes. Und diese Ordnung des Gesetzes ist bestimmt durch unbedingten Gehorsam. Das kennen wir aus Situationen, wenn es einen Knecht und einen Herrn gibt. Da kann der Knecht dem Herrn nur Genüge tun, wenn er absolut gehorsam ist, was sein Herr ihm sagt. Und der Berg Sinai, das ist ja hochinteressant, der liegt ja nun nicht etwa im Land der Verheißung, nicht in dem Land, das Abraham verheißen wurde, sondern liegt in dem Gebiet, dessen Völker sich bis heute selbst nach den Nachfahren Hagars bezeichnen. Und wenn wir das jetzt im Bewusstsein haben, dann merken wir, wie provozierend es ist, wenn Paulus nun die Juden, die nach Galatien hochgezogen sind, genau identifiziert mit dieser Linie, mit dieser in Knechtschaft lebenden Menschenmenge. Das war eine Riesenprovokation für die Juden damals, weil die sich doch selbstverständlich in der Ahnlinie von Abraham, Isaak und Jakob verstanden haben. Also das war schon ziemlich provozierend, was Paulus ihnen hier geboten hat. Aber warum kommt Paulus zu dieser Erkenntnis? Paulus ist doch selbst Jude von Geburt an. Paulus kam zu dieser Erkenntnis vor den Toren von Damaskus, als ihm der auferstandene, lebendige Christus in den Weg getreten ist. Und rückblickend auf dieses Ereignis sagt Paulus, alles, was mir vorher Gewinn war, ist mir dann ja für Schaden geworden, habe ich dann als Schaden erachtet. Das Leben des Paulus wurde also in dieser Situation komplett vom Kopf auf die Füße gestellt. Alles, was ihm vorher lieb und teuer war, war für ihn nichts mehr wert, weil er hat nun Jesus Christus erkannt. Er hat Christus gefunden oder besser, Christus hat ihn gefunden. Und Paulus wusste nun, es geht nicht darum, woher ich abstamme und es geht auch nicht um Gesetzesgehorsam. Beides macht mich nicht selig, sondern selig macht mich allein Jesus Christus. Und nun steht eben dieser Linie von Hagar die Sarah gegenüber. Und Paulus beschreibt diese Verheißungslinie der Sarah als das Jerusalem, das droben ist Und das ist die Freie. Das ist das neue Gottesvolk. Das ist das neue Gottesvolk, bestehend aus Juden und Heiden, nämlich den Juden und Heiden, die Jesus Christus gefunden haben und zu ihm gehören. Und die unausgesprochene Frage von Paulus an die Galater lautet: Wollt ihr diese Freiheit, wollt ihr diese Zugehörigkeit zu Christus, wollt ihr diese Befreiung durch Jesus Christus nun etwa wieder aufgeben? Die Hagar damals, lest es ruhig zu Hause einmal durch, die Hagar damals musste auf und davon. Und deswegen sagt auch Paulus zu den Galatern: Ihr dürft hier keine Gemeinschaft haben mit diesen falschen Lehren. Ihr dürft keine Gemeinschaft haben mit den Lehren einer Gesetzesfrömmigkeit. Wenn ihr das tut und euch das Joch der Knechtschaft wieder aufsetzen lasst, seid ihr schuldig, das ganze Gesetz zu tun. Ihr verliert dann Christus, ihr fallt aus der Gnade wieder heraus. An dieser Stelle, sagt Paulus, darf es keinen Kompromiss geben. Hier gibt es nur ein Entweder oder. Paulus sagt: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Wir müssen auch das hier ganz genau verstehen. Hier geht es nicht um die Beschneidung als solches. Die ist ja von Gott selbst eingesetzt. Die kennzeichnet ja das Volk Israels als das Volk Gottes. Wenn sich aber nun Christen, also Menschen, die zu Christus gefunden haben, dann wieder in die Beschneidung hineingeben, das Joch des Gesetzes aufsetzen lassen, sich dadurch knechten lassen, durch eine Gesetzesfrömmigkeit, dann versuchen sie durch den Heilsweg des Gesetzes, durch den Heilsweg einer eigenen Frömmigkeit selig zu werden. Und das ist das, was Paulus hier anprangert und wovor er die jungen Christen bewahren will. Weil wenn sie das tun, wenn sie selbst durch ihre Werke, Einhaltung der Werke, durch dieses Werk des Gesetzes ihre Seligkeit erstreben, dann missachten sie Christus und was er für uns am Kreuz getan hat, dann missachten sie ja all seine Gnade und Liebe und dann fallen sie heraus aus dieser Gnade Christi. Und jetzt bin ich beim zweiten Punkt: mit Werken des Gesetzes Christus verlieren. Ja, die Gefahr damals war brandaktuell für die jungen Christen, dass sie die Beschneidung an sich geschehen lassen und wieder unter das Gesetz, unter das Joch des Gesetzes geraten und so alles verlieren, was Christus ihnen erwirkt hatte. Für uns heute, für die Gemeinden heutzutage, ist das ja das Thema nicht mehr Thema Beschneidung. Das kommt bei uns heute eigentlich kaum mehr oder gar nicht mehr vor. Und dennoch stehen auch heutige Christen, auch heutige Gemeinden in der Gefahr, alles zu verlieren, nämlich die Gnade und Jesus Christus selbst zu verlieren. Nämlich wann? Wenn wir anfangen, dieses ganze vollkommene Wort Gottes, das Christus selbst ist, abzulegen und etwas anderes stattdessen einzuführen. Wenn wir dieses richtende und befreiende Gotteswort, das für uns ergangen ist, anfangen zu verschlimmbessern, anzupassen, wenn wir da Hand anlegen und meinen, mit unserem Verstand könnten wir da etwas verbessern. Wenn wir das tun, ihr Lieben, dann machen wir die teure, teure Gnade Gottes zu einer billigen Gnade des Menschen. Der große Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer schrieb: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Billige Gnade heißt Gnade als System, Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, Liebe Gottes als christliche Gottesidee. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie nicht recht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Wir spüren, wie auch bei uns heutzutage in Kirchen vieles am Verrutschen ist. am Verrutschen weg von der teuren Gnade Jesu Christi hin zu der billigen Gnade als Ramschware, indem eben immer wieder, immer mehr dieses lebendige Wort Gottes geleugnet wird. Weil wir Menschen meinen, wir könnten uns über dieses Wort erheben. Wir hätten 2000 Jahre, nachdem Jesus Christus hier war, auf einmal die Erkenntnis der Weisen bekommen und könnten nun feinsäuberlich darlegen, wie Gott das eigentlich gemeint hatte, als er uns Altes und Neues Testament gegeben hat. Indem wir uns erheben zum Lehrmeister über Gottes Wort und es der Welt und der Meinung der Menschen anpassen. Wenn wir so etwas tun, dann lösen wir uns von dem Wort Gottes, dann lösen wir uns von der Heiligen Schrift, dann lösen wir uns von dem Gesetz und den Geboten. Und das alles führt am Ende doch nur zur Selbstzerstörung des Menschen. Das ist eine Sackgasse, die nicht zum Ziele führt. Jesus hat selbst gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Deshalb, ihr Lieben, wir leben als Christen nicht nach dem Gesetz Gottes, um uns damit vor Gott etwas zu verdienen. Wir können uns durch Gesetzesfrömmigkeit unser Heil nicht selbst erarbeiten. Aber wir leben nach dem Wort und Gebot Gottes, weil wir dieses Wort von Herzen lieben. Und warum lieben wir dieses Wort? Weil es Christus selber ist, weil Christus selbst dieses Wort Alten und Neues Testamentes geliebt hat. Und weil wir Christus lieben, lieben wir auch dieses Wort. Also noch einmal, wir leben nicht nach einer Gesetzesfrömmigkeit, um uns vor Gott etwas zu verdienen. Wir leben aber nach dem Wort Gottes und seinen Geboten, weil Christus uns unendlich lieb hat, uns alles erworben hat und wir diesen Christus lieb haben. Und deshalb, ihr Lieben, ist der Glaube an Christus auch so wichtig. Wenn ein Mensch den nicht hat, dann ist er nicht frei, dann ist er gebunden, dann liegt auf ihm das Joch der Knechtschaft. Und dieses Joch der Knechtschaft muss nicht nur die Beschneidung sein. Heute gibt es ganz unterschiedliche Joche, die auf Menschen liegen. Ein ganz schweres Joch, das auf vielen Menschen heutzutage liegt, ist die Knechtschaft anderer Meinungen. Dass Menschen sich einfach hineinbegeben in das, was andere ihnen sagen oder was die Gesellschaft als Mainstream meint, ihnen sagen zu müssen. Das sind dann die Menschen, die wegen ihrem Joch ganz schnell ihr Fähnlein immer in den Wind halten, um ja gut dazustehen und gut anzukommen und nirgends anzuecken. Es gibt aber noch andere Joche, die auf Menschen liegen. Eigentlich meinen wir ja im aufgeklärten 21. Jahrhundert, dass die Zeit von Wahrsagern und Horoskopen längst vorbei ist. Wenn man aber ja in der Seelsorge unterwegs ist, wenn man wache Augen hat in unsere Gesellschaft hinein, dann sieht man, dass ein Milliardengeschäft gemacht wird von Wahrsagern, die Menschen irgendwelche Botschaften ins Herz legen und die Menschen meinen, hier hätten sie etwas Gutes bekommen für die Zukunft und merken gar nicht, welche fremden Mächte über sie Kraft gewinnen. Die werden diese Geister, die sie riefen, nicht mehr los. Es sind Knechtschaften, die hier ja eingegangen werden, von denen Menschen sich von sich aus nicht mehr befreien können. Es gibt auch die Knechtschaft vieler falscher Heilsversprechungen. Es gibt Menschen, die anderen sagen, du musst diesen oder jeden Edelstein nehmen, dann wirst du das Heil oder Gesundheit oder weiß der Kuckuck oder Reichtum finden. Oder Glücksbringer am Auto, die Menschen vor einem Unfall bewahren sollen. Esoterische Heilmittel und Therapien zuhauf, die Gesundheit und ewige Jugend versprechen und die Menschen kaufen das. Die einzigen, wo gesund werden, sind die Geldbeutel der Verkäufer, ihr Lieben. Und aktuell in heutiger Zeit, ich komme zum Anfang zurück, müssen wir aufpassen, dass die Impfung nicht als Heilsverheißung hochstilisiert wird, also die Impfung als einzig wahre, richtige Gesinnung quasi zu einer Religion gemacht wird. Dass wir uns nicht falsch verstehen, ich spreche nicht gegen Impfung, ich bin auch geimpft. Aber wenn die Impfung zu einer Religion erhoben wird, zur einzigen Wahrheit, die jetzt dran ist, den Menschen gesagt wird, du kannst nur Nächstenliebe leben, wenn du dich impfen lässt, dann machen wir das zu einem Ersatz für Jesus Christus. Das ist ein neues Joch, das ist eine neue Gefangenschaft, die uns dann aufgelegt wird. Wir müssen aufpassen, dass wir die Freiheit nicht verlieren, die uns Christus erworben hat. Und nun hören wir von dieser Freiheit, von der teuren Gnade des Evangeliums. Wir hören, wie Dietrich Bonhoeffer diese teure Gnade des Evangeliums beschrieben hat. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten, die Tür, an die angeklopft werden muss. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft, weil sie dem Menschen das Leben kostet, ihm so das Leben erst schenkt, sie die Sünde verdammt und den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist, weil Gott sein Sohn nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist Menschwerdung Gottes. Teure Gnade ist Gnade als das Heiligtum Gottes, das vor der Welt behütet werden muss, nicht vor die Hunde geworfen werden darf. Sie ist darum Gnade als lebendiges Wort, Wort Gottes, das er selbst spricht, wie es ihm gefällt. Es trifft uns als gnädiger Ruf in die Nachfolge Jesu. Es kommt als vergebendes Wort zu dem geängstigten Geist und zu dem zerschlagenen Herzen. Teuer ist die Gnade, weil sie den Menschen unter das Joch der Nachfolge Jesu Christi zwingt. Gnade ist es, dass Jesus uns sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so komme ich zum dritten und letzten Punkt. Glaube an Christus entfaltet sich in der Liebe. Die uns von Christus erworbene Freiheit, diese geschenkte Gnadenfreiheit, die wird hier auf Erden nirgends vollkommen verwirklicht. Und dennoch ist es wahr, wenn du zu Christus gehörst, bist du schon eine neue Kreatur, bist du neu geboren, bist du neu geschaffen in Freiheit. Denn im Glauben an Christus haben wir bereits das neue Leben. Das ist nicht nur etwas Zukünftiges für die Ewigkeit, das haben wir hier, jetzt und heute schon in Jesus Christus. Und dennoch ist es so, dass unser altes Leben, unser altes Sein immer noch an uns zerrt und uns schwer zu schaffen macht. Und wir merken es alle wieder, immer wieder, wie die Sünde an uns zieht und wie wir manchmal auch in Sünde zurückfallen. Dass wir auf einmal Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen, wo wir ganz genau wissen, dass das Gott nicht will, dass wir hier so handeln, ja, wie es in uns umtriebig ist, aber nicht wie Gottes Wort uns das befiehlt. Wir können das nicht ganz abstellen für unser Leben. Aber wie wir dagegen vorgehen, das ist nun ganz entscheidend. Und da ist maßgeblich Epheser 6 die geistliche Waffenrüstung. Ich gehe darauf nicht weiter ein, lese das zu Hause durch. Was ich aber hier an dieser Stelle sagen will, wenn uns die Sünde so wieder mal einholt, dann ist das einzig Tragische daran, wenn wir liegen bleiben und in dieser Sünde verharren. Wenn wir am Boden liegen bleiben und uns nicht wieder aufhelfen lassen hin zu Jesus Christus. Denn er will uns immer wieder Tag für Tag von Neuem reinigen und uns von aller unserer Sünde befreien und uns von Herzen wieder vergeben. Denn wir sind doch berufen zu dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir sind Gottes Kinder, wir sollen in dieser Freiheit leben, das ist Gottes Wille für euch. Also bleibt nicht in eurer Sünde am Boden liegen, sondern richtet euch neu auf Jesus Christus hin, lasst euch von ihm wieder aufhelfen. Und das Schöne an diesem Evangelium der Freiheit, es macht uns Menschen frei von allen Gesetzen, von allen Werken, von allen irdischen Autoritäten und Mächten, und zwar in der Hinsicht, wenn es um unsere Seligkeit, um unsere Heiligkeit geht. Wenn es darum geht, ist allein Jesus Christus der Einzige und der Maßstab. Er macht uns frei. Er macht uns frei zum Dienst auch am Nächsten, an unseren Mitmenschen. Er macht uns frei zu einer Liebe zu den anderen. Und zwar nicht zu einer Liebe, die dann Mittel zum Zweck ist, dass wir uns mit dieser Liebe etwas verdienen vor den Menschen oder vor Gott, sondern wir können diese Liebe austeilen an andere, weil wir erfüllt worden sind von der Liebe Christi, die uns aus Gnaden und Freiheit geschenkt worden ist. Und diese Liebe Christi in uns, die will sich ja weitergeben, austeilen an andere Menschen. Und deshalb, ihr Lieben, lasst uns zusammenstehen in Christus, durch Christus, mit Christus, gerade jetzt auch während Corona und auch darüber hinaus. Wir lassen uns als Gemeinde Jesu, als Vereinigung nicht spalten, sondern wir respektieren uns einander. Wir tragen uns einander. Meinetwegen ertragen wir uns auch aneinander. Und das tun wir gerne, auch wenn wir an verschiedenen Punkten unterschiedliche Erkenntnisse oder Meinung haben. Dennoch oder gerade deswegen wollen wir füreinander da sein, weil Christus für uns da ist. Martin Luther hat diese ganze biblische Rechtfertigungslehre einmal mit zwei Sätzen ganz zugespitzt. Luther sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Wenn wir so leben und so miteinander umgehen, dann sind wir richtige Christenmenschen, so wie Christus uns haben will. Von Gott zur Freiheit gemacht, zur Freiheit berufen, und diese Freiheit können wir an andere austeilen. Und so können wir voller Geduld und Freude mit Paulus sagen, wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn diese vollkommene Gerechtigkeit, die wird erst sichtbar und offenbar, wenn Jesus Christus eines Tages wiederkommt. Wenn er dann kommt, um uns zu sich zu holen und um alles zu vollenden. Und bis es soweit ist, ihr Lieben, so lange leben wir im Glauben an diesen Christus in tätiger Liebe auf dieser Welt. Dieser christliche Glaube, den wir empfangen haben, das ist doch kein fauler Glaube, ein Glaube, der nur an sich selbst denkt. Nein, wir lieben Gott, wir leben nach seinen Geboten von Herzen, wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und ihr alle seid von Christus beauftragt und befreit, auch anderen Menschen in eurem Umfeld zu dieser Freiheit mitzuverhelfen, Zeugen zu sein für dieses heilige Evangelium, das uns Christus erworben hat. Ladet andere ein in seine Gemeinde, seid Boten und Zeugen Jesu Christi. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.